Mormon Stories Germany ist eine Produktion der Open Stories Foundation. Alle Spenden an Mormon Stories sind vollsteuerlich absetzbar und dienen allein dem Zweck, Mormon Stories am Leben zu halten und für Mormonen wie dich eine unterstützende Gemeinschaft zu bauen. Wenn ihr die Entwicklung von Podcasts oder die Mormon Stories Deutschland Gemeinschaft unterstützen wollt, dann beteiligt euch oder werdet noch heute ein Abonnent auf mormonstoriesgermany.org.
Herzlich willkommen zu Mormon Stories Deutschland, dem zweiten Podcast. Mein Name ist Ole Jensen und ich habe bei mir heute Henning Müller. Das ist der zweite Podcast, den wir nun machen. Beim ersten bin ich interviewt worden, beim zweiten interviewe ich jetzt Henning. Uns ist es einfach wichtig, dass wir als zukünftige Hosts uns gegenseitig interviewen, damit unsere Geschichte draußen ist, damit ihr als Hörer wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich kenne Henning schon jetzt seit 2007, als er damals nach München zog. Ich war damals sein Bischof. Wir haben uns häufige Male getroffen und unterhalten. Er hat mir seine Geschichte erzählt damals und was ich besonders zu schätzen gelernt habe, war einfach seine offene Art und den offenen Austausch, den wir hatten über wirklich tiefste innere Gedanken und Gefühle. Das hoffen wir, dass wir das in diesem Podcast hier fortsetzen können und dass ich hier mit Henning seine Geschichte aufzeichnen kann und freue mich deshalb heute Abend hier mit Henning zu sitzen. Hallo Henning.
Ja, danke, dass du dir jetzt, nachdem wir gestern schon diese super Grillparty hatten, ne, mit einigen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, auch an Annelie nochmal, dass wir uns jetzt nochmal wieder hier treffen und hier so eine Session machen können. Das ist super. Danke dir.
Henning, wir hatten, wie gesagt, haben uns ja häufige Male unterhalten und was mich damals besonders bewegt hat, war besonders deine geistige Entwicklung und deine geistige Geschichte. Und deshalb vielleicht, wenn wir heute so ein bisschen deine Geschichte hier aufarbeiten, vielleicht schauen wir mal, dass wir den Fokus darauf legen. Und mich würde halt gleich am Anfang interessieren, du bist ja nicht in der Kirche aufgewachsen. Was hat dich religiös in deiner Kindheit, in deiner Jugend geprägt und dich vorbereitet dann am Ende auf die Kirche?
Also das ist an und für sich interessant, weil ich kann es dir wirklich nicht genau sagen. Da ist nicht viel gewesen. Meine Eltern waren Sozialdemokraten, agnostisch. Die hatten mit Gott also gar nichts am Hut. Ich bin in einen katholischen Kindergarten gegangen und vielleicht war das da so ein bisschen, dass da so eine Entwicklung kam. Also ich erinnere mich von den frühesten Tagen an, dass ich auch gebetet habe und dass ich auch eine Beziehung zu Gott hatte in irgendeiner Form. Sehr intuitiv, wenig bewusst, aber sie war da und da waren auch Gebete. Also dann habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie betet man? Dann habe ich mir gedacht, naja, die Katholiken falten vielleicht die Hände und die Protestanten legen sie aneinander oder sowas. Aber ich habe dann schon versucht, meine eigene Form des Gebets zu entwickeln und da war ich vielleicht 5 oder 6.
Kannst du doch nachvollziehen, was das ausgelöst hat? Gab es da ganz bestimmte Gründe, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt hier Hilfe, ich brauche Unterstützung oder war das wirklich einfach, dass du dich einfach mit dem Thema Gott auseinandergesetzt hast?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es da war.
Okay.
Ganz früh schon. Und das ist auch etwas, was auch in meinen prämormonischen Tagen, ich bin ja mit 18 Jahren getauft worden, trotzdem immer irgendwie da war. Also nach dem äußeren Schein hättest du gesagt, der Junge, der hat keine Ahnung von Gott, das ist absolut super hoffnungslos, keine Chance. Ich habe nur Mist gebaut und war darin nicht mal besonders gut. Und dann kam ja der Konfirmationsunterricht. Ich habe also mich konfirmieren lassen, auch dann in der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland. Ich bin in Delmhorst aufgewachsen, in Bremen geboren.
War das dein Wunsch, dass du konfirmiert wirst oder war das durch deine Verwandtschaft?
Das war mein Wunsch, weil wenn man sich konfirmieren lässt, gibt es ja ordentlich Asche. Ne? Dann gibt es ja Geld und das fand ich cool und das wollte ich auch und genauso kam es dann auch.
Ja. Okay.
Ja, aber die Kirche fand ich furztrocken, super langweilig.
Wie standen deine Eltern dazu, dass du diesen Wunsch hattest? Gab es überhaupt einen Diskurs drüber?
Nö, das war ja, ist ja durchaus in den 70er Jahren gängige Praxis gewesen und ist es ja, glaube ich, auch immer noch heute. Also, dass man sich konfirmieren lässt und dass man dann Konfirmationsunterricht hat mit seinen Freunden und so. Also, ich war mit einigen Freunden aus meiner Klasse auch im Konfirmationsunterricht. Okay. Hatten sogar mal eine so irgendwie eine Auszeit mit unserem Pastor dann und so. Also das war ganz normal, dass ich mich habe konfirmieren lassen.
Hast du es reflektiert? Also hat das Religiöse dich irgendwie beschäftigt? Fragen des Lebens oder war das in der Jugendzeit eher ein Nebenthema?
Und das ist das, was ich sage. Also es war für mich unmöglich, tatsächlich diese die kirchlichen Aktivitäten dort in der evangelisch-lutherischen Kirche mit dem, was tief in meinem Herzen stattfand, in Verbindung zu bringen. Mhm. Da hat mich Kirche wirklich extremst genervt. Und ich erinnere mich noch an einen Moment vor meinem Konfirmationsunterricht. Meine Kumpels kamen nicht. Und ich war alleine da und wir mussten halt auch ab und zu mal in die Kirche. Also ganz fernbleiben von der Kirche. Am Sonntag konnten wir nicht. Und das war irgendwie so ein Jubiläum oder sowas damals in der evangelischen Kirche in Delmenhorst. Und das war schier endlos. Und ich habe mich so gelangweilt. Das war so ein bohrendes Gefühl, dass es mir fast unmöglich war. Ich konnte mich nicht bewegen. Also ich war wie angefroren. Das war ganz komisch. Irgendwann musste ich mich dann losreißen und das hat dann geklappt, als dann wohl so eine Blaskapelle dann irgendwie rausging, um sich da irgendwie zu postieren und dann gleich irgendwie eine dicke Backenmusik zu fahren. Dann bin ich dann auch raus. Also irgendwie ganz komisch war das. Also es war richtig ein bohrendes Gefühl der Langeweile, das ich da hatte. Aber trotzdem war da eine Beziehung zu Gott und die war bei mir, so wie ich das empfand, lebendiger als eigentlich normal.
Also, hast du geistige Erlebnisse? Oder besondere Erlebnisse?
Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Also da waren keine besonderen spirituellen Erlebnisse. Das war einfach nur ein Vertrauensverhältnis, das da war. Aber keine verbindliche Beziehung zu Gott natürlich nicht. Also das hat zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Das kam dann erst später durch meine Bekehrung. Es war jetzt wirklich nur ein rein kindlicher Glaube, der da irgendwie stattfand.
Okay. Bis du dann die Missionare kennengelernt hast?
Ja.
Kannst du sagen, dass du da auf der Suche warst nach mehr Erkenntnis, nach Spiritualität oder ist das dann erst eigentlich durch das Treffen der Missionare ausgelöst worden?
Also ich war vor allem hoffnungslos. Das war eine ganz üble Zeit eigentlich. Ich war damals in der Ausbildung zum Betonbauer.
Okay.
Und das war eine schwierige Zeit, weil ich war sowieso auch vorher schon in der Selbstfindungsphase, habe versucht, meine berufliche Identität dort zu finden. Es gab irgendwie nichts, von dem ich so richtig begeistert war, an dem ich Lust hatte. Die Sachen, die mich begeistert hätten, waren fernab von dem, was mir möglich war. Dann hätte ich nämlich mein Abi machen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas Geisteswissenschaftliches studiert oder so. Aber auch die Begriffe hätte ich damals noch nicht gehabt, das so zu formulieren. Ich wusste nur, meine Situation, in der ich war, war eigentlich völlig hoffnungslos. So von meiner beruflichen Perspektive her. Zwar hat mein Vater mir dieses auch verschiedene Praktika ermöglicht und eben auch ein Praktikum in seiner eigenen Firma. Er war damals bei einer norddeutschen Baufirma beschäftigt und hat sein ganzes Leben hat er zwei Arbeitgeber gehabt, seinem ganzen beruflichen. Und eines davon eben die Firma Ludwig Freitag in Norddeutschland. Und da habe ich dann auch meine Ausbildung begonnen, letztlich. Begeistert war ich nicht davon, okay. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt keine großen Alternativen.
Du warst damals auch noch bei deinen Eltern?
Ich habe damals auch bei meinen Eltern gewohnt, richtig, genau. Also 17, 18, ja. Okay. In dieser Zeit war das ja. Ne?
Mhm. Und du beschreibst jetzt diese Zeit als hoffnungslos?
Hoffnungslos, ja.
Hat dir dann Glaube da eine Hilfe gegeben oder war es einfach das, quasi warst du sehr mit dir beschäftigt?
Ich war zu sehr mit mir beschäftigt, weil da war kein Halt.
Okay.
Ja, da gab es schon sicherlich irgendwas in meinem Herzen, was da auf Vertrauen aus war oder was vertraut hat auf Gott, aber nicht wirklich, dass da eine verbindliche Beziehung da gewesen wäre, wie eben schon gesagt. Also ich habe mal einen Gedanken gehabt, was wäre, wenn meine Eltern jetzt sterben und ich mag zu dem Zeitpunkt vielleicht 14, 15 oder 16 gewesen sein, weiß ich nicht. Was würde ich dann tun? Und da war mein Gedanke der, ich würde mich in die Obhut Gottes geben. Das war so mein Gedanke. Also ich würde den Pastor anrufen, ja, bei dem ich den Konfirmationsunterricht hatte, und ich würde mich da irgendwie in die Obhut Gottes geben. So, also das war damals mein Gedanke. Das habe ich wirklich so empfunden. Mhm. Aber dass ich da eine verbindliche Beziehung zu Gott rausentwickelt hätte, nein. Da hätte ich nie weder die Begriffe für gehabt, noch die Idee dafür gehabt oder sonst irgendwas. Noch hätte ich gewusst, wie sowas überhaupt funktioniert. Also, sondern einfach nur so ein Wunsch.
Aber wie hättest du dir das vorgestellt mit der Obhut Gottes? Oder?
Keine Ahnung. Ach, okay. Da hätte dann Gott sicherlich eine Idee dazu gehabt oder vielleicht der Pastor. Aber
da sind wir ja froh, dass das nicht passiert ist.
Richtig, genau. Wahrscheinlich hätte er mich dann einfach ans Jugendamt übergeben und dann wäre die Sache seinen sozialistischen Gang gegangen. Ja. Aber als 14-, 15-Jähriger hast du natürlich naive Gedanken und Konzepte. Und ja.
Und dann hast du ja die Missionare kennengelernt.
Mit 18, ja.
Warst du damals noch zu Hause?
Ja, war ich und auch in der Ausbildung.
Okay. Beschreib mal die Geschichte. Wie haben die dich kennengelernt? Warum hast du überhaupt ihnen zugehört?
Okay. Zu dem Zeitpunkt habe ich in einer Diskothek gearbeitet, nebenberuflich. Immer wenn ich dann nicht auf der Baustelle war oder in der Berufsschule war, habe ich in einer Randzone, so hieß die Disco damals noch, habe ich da gearbeitet und habe mir da die Nächte um die Ohren gehauen. Und aber für mich war auch zu diesem Zeitpunkt irgendwie dieser Glaube an Gott dennoch selbstverständlich. Und ich hatte einen Ohrring, einen großen im linken Ohr, ein großes Kruzifix. Und als mich die Missionare dann ansprachen, 1989, ob ich an Gott glauben würde, da sage ich ja, klar. Und habe dann so mit meinem Ohrring gespielt. Natürlich. Und die Missionare dann so, ja klar, cool, super. Ich habe hier ein Buch oder wir haben hier ein Buch, das erzählt von Gott. Willst du das lesen? Und ich habe gern gelesen, vor allem so Sachen. Ja. Und das fand ich absolut super spitze spannend. Dann haben die Missionare mir das Buch Mormon gegeben. Und in diesem Buch Mormon war so ein kleiner Zettel mit Fragen. Ich glaube, 23 Fragen heißt das oder genau. So, ne? Auf die das Buch Mormon eine Antwort gibt. Und diese Fragen bin ich dann wirklich systematisch durchgegangen im Nachgang. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten und es waren zwei junge Amerikaner und Amerika fand ich sowieso immer schon spitze. Ich wollte meine ganze Jugend hindurch, meine Kindheit hindurch, wollte ich aus irgendeinem Grund immer nach Amerika. Das war für mich eine Riesennummer. Ich wollte wirklich immer nach Amerika und wenn ich Amerikanern begegnet bin, dann war da gleich so ein Gefühl der Vertrautheit da. Und als diese jungen Amerikaner, die sich hatten irgendwie beide denselben Vornamen, ich weiß nicht, Elder, konnte ich irgendwie damals nichts mit anfangen. Elder. Und die sprachen mich dann an. Und gab mir das Buch Mormon und das habe ich dann in meiner Zeit dann zu Hause auch bis zu unserem nächsten Treffen dann auch wirklich sehr, sehr gut durchgearbeitet. Mhm. Fragen auf das Leben nach dem Tod und so weiter, das hat mich extrem interessiert. Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Auch Fragen vielleicht auf das Leben vor unserer Geburt, also all solche Sachen, die da thematisiert wurden.
Und das Buch Mormon selber? Hat dich das angesprochen? Hast du damals schon viel in der Bibel gelesen?
Also ich hatte auch in der Bibel gelesen, ja. Also nicht, weil mich dazu irgendjemand gebracht hätte, sondern einfach Eigeninitiative. Ich hatte auch eine Bibel zu Hause und die habe ich auch ab und zu aufgeschlagen.
Ja, aber hast du jetzt nicht durchgelesen, durchstudiert oder warst du da sehr
verwandert mit? Nee, die Bibel ganz komplett durchgelesen hatte ich nicht. Ich weiß, dass ich damals auch mal von vorne angefangen hatte, die Bibel zu lesen und ich meine, dass ich irgendwie bis zum Buch Josia gekommen bin oder so. Aber das ist jetzt völlig unabhängig von den Missionaren. Okay. Als ich dann das Buch Mormon erhielt, dann habe ich das verschlungen.
Also das Buch Mormon richtig einmal komplett durchgelesen?
Nicht wirklich, nein. Also nur halt, ich habe halt okay. Die Kapitel dann wirklich gelesen und habe dann wirklich auch absolut meine Hausaufgaben gemacht. Na, wenn die mich zu irgendwas verpflichtet haben, dann bin ich da voll rein.
Okay. Und wie hast du dann ein Zeugnis bekommen davon, dass das wahr ist? Die haben dich ja sicherlich aufgefordert. Also der Klassiker, Missionare fordern dich auf, gewisse Sachen zu machen, zu beten, über Joseph Smith zu beten, über das Buch Mormon zu beten, zur Kirche zu gehen.
Ja, richtig. Habe ich nicht.
Okay.
Also die erste Diskussion kam, die zweite Diskussion kam, dann kam so langsam die Verpflichtung. Ich bin dann auch mit denen zur Kirche gegangen und ich dachte mir die ganze Zeit, ich prüfe die mal. Und wenn die irgendwann mein Geld wollen, dann weiß ich, dass das Humbug ist. Und dann kam also die vierte Diskussion, Gesetz der Keuschheit, Wort der Weisheit. So als 18-jährigen Jungen erzählst du jemandem was vom Gesetz der Keuschheit. Das war schon eine Sache, die mich hat schlucken lassen, aber ich habe es halt auch dann akzeptiert. Das war dann irgendwie okay. Und dann kam die fünfte Diskussion. Und ich wurde zwischen der vierten und der fünften schon ein wenig skeptischer. Und dann kam die fünfte Diskussion und zwischenzeitlich war ich vielleicht zweimal mit denen zusammen in der Ottilie-Hoffmann-Straße in Bremen, glaube ich, war das gewesen. Und das war für mich soweit alles in Ordnung. Und dann kam die fünfte Diskussion mit dem zehnten und da habe ich die Missionare dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.
Hattest du denn bis zu dem Zeitpunkt ein geistiges Erlebnis oder irgendwas, wo du sagst, dass dir nochmal ein besonderes Zeugnis gegeben hat? Oder war das einfach nur reines Interesse und du hast gesagt, das finde ich spannend, was die mir da erzählen?
Also ich war wirklich ein extrem goldener Untersucher, wie man das so sagt. Wir haben uns damals in der Wohnung der Missionare getroffen und ich weiß nicht, ob das damals schon gegen die Missionarsregeln verstoßen hatte, aber ich war so ein Untersucher, die Lektionen konnten nicht bei mir zu Hause stattfinden, weil da hätten meine Eltern nichts mehr am Hut gehabt, das ist ganz klar. Aber in der Wohnung der Missionare war das absolut in Ordnung. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ich habe doch in Erinnerung, dass dann irgendwann mal eine Störung kam von außen. Irgendwelche Jugendlichen, die da rumgegrölt haben und so. Und ich habe dann die Missionare gebeten, komm, lass uns doch ein Gebet sprechen, weil wir haben ja heute nicht mit dem Anfangsgebet begonnen. Lass uns doch ein Gebet sprechen und dann wird das bestimmt ruhig. Und dann haben wir auch gebetet und bums, dann wurde es auch ruhig. Und dann haben wir die letzte Missionarsdiskussion gehabt, ja.
Okay.
Genau.
Hast du denn jemand anders davon erzählt, dass du da Missionare triffst, dich mit sowas Geistigem auseinandersetzt oder deine Eltern mit denen darüber gesprochen?
Ich glaube nicht.
Okay, also war das wirklich für dich alleine?
Das war wirklich nur für mich.
Und nachdem du dann den Missionaren quasi so den Laufpass gegeben hast, hast du dich dann weiter mit Religion beschäftigt oder warst du dann erstmal abgehakt und hast einfach mit deinem Leben weitergemacht?
Also der Missionar war natürlich super entsetzt, dass er mich als goldenen Untersucher verloren hatte. Ich habe ihm auch wissen lassen, dass die Sache mit dem Gesetz der Keuschheit und Wort der Weisheit und so, das ist schon kritisch, aber das mit dem Gesetz des Zehnten, no way. Und er hat dann versucht, noch eine Einwandbehandlung zu machen am Telefon, aber da war nichts zu holen, keine Chance, ja. Und das war für den Missionar natürlich relativ entsetzlich. Ja, und dann habe ich erstmal mit meinem Leben so weitergemacht. Ich hatte dann, wie gesagt, meine Ausbildung da und bin zur Baustelle gefahren, morgens immer. Ich habe meinen Job gehasst. Noch mehr als den Job habe ich die Berufsschule gehasst, weil die Leute, mit denen ich dort in der Klasse war, waren einfach fürchterlich. Und ich habe mit meinem Leben weitergemacht, aber ich habe mein Leben nicht besonders gemocht. Im Gegenteil, ich habe mein Leben, ehrlich gesagt, ziemlich verabscheuungswürdig empfunden. Perspektivlos.
Ja.
Die Monate gingen ins Land und irgendwann war für mich klar, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich halte die Baustelle nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus, dahin zu fahren. Und vor allem, ich hatte extrem Fernweh. Ich war verzweifelt. Ich wollte mir wirklich von meinem Geld, das ich hatte, wollte ich mir ein Ticket kaufen nach New York City und darüber. Die hätten mich da, glaube ich, nie reingelassen durch die Einwanderungsbehörden, aber so weit hatte ich damals noch nicht gedacht. Ich wollte da weg. Ja. Und eins wusste ich ganz gewiss. Ich schmeiß meine Ausbildung hin. Ich mache das nicht. Und so kam es dann auch. Und das war für meine Eltern ein extremer Schock, vor allem für meinen Vater. Weil er stand mit seinem Namen für seinen Jungen, auf den er stolz war zunächst, der macht bei mir im Betrieb hier Ausbildung. Auf dem Bau. Und auf den Jungen kann ich zählen, das wird was. Und dann schmeiße ich hin, dann haue ich in den Sack. Ja, das war natürlich der Knaller für ihn.
Das glaube ich gerne.
Also das ging gar nicht.
Wie lange warst du da in der Ausbildung?
Ein Jahr.
Okay.
Von 1988 bis 1989.
Okay. Was hast du dann gemacht?
Dann ging es an die Bewerbungszeit.
Okay, einfach was Neues suchen.
Ich erinnere mich einmal auf der Baustelle. Wenn man Bremen so ein bisschen kennt, dann weiß man, da ist diese Verbindung zwischen B75 und A28. Und das war 1988, war das eine Großbaustelle, die auch noch ein Fiasko war. Die Spundwände, die brachen durch, das Grundwasser kam durch und das war ein richtiges Geldgrab geworden. Einfach, weil man das falsch geplant hatte. Und das heißt, die ganze Baustelle war unter Wasser. Und wenn man dann teilweise am Wochenenden, dann am Montagmorgen auf der Baustelle war, dann waren dann noch Betrunkene und so. Und dementsprechend kam dann auch ab und zu mal die Polizei vorbei und hat sich um die gekümmert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so einen Job willst du. Das ist super cool. Polizist will ich auch werden. Mensch, so eine spannende Sache. Sitzen im Auto, ja, nehmen da Personalien auf, haben spannende Sachen. Okay, die haben vielleicht Schichtdienst oder so, aber alles bloß nicht mehr auf dieser Baustelle. Und das war spitze. Dann habe ich mir gedacht, das willst du machen. Und dann habe ich mich also dann auch bei der Polizei beworben. Und das war noch vor der Wende. Und ich habe mich ein bisschen recherchiert und mich ein bisschen umgehört. Und ich habe gehört, am einfachsten kommt man bei der Berliner Landespolizei rein, weil da will keine Sau hin. Das ist ja schließlich in Berlin. Eine Insel irgendwo mitten im Sozialismus quasi, ja, drüben in der DDR, nur das ist eine kleine Insel West-Berlin. Und dann hatte ich auch mein Vorstellungsgespräch, das Datum für das Vorstellungsgespräch, und dann bin ich da auch hingefahren mit dem Zug. Ich hatte mich vorher noch richtig vorbereitet. Also man musste ich glaube 2000 oder 4000 Meter Lauf. Ich meine, das waren 4000 Meter Lauf, den man bringen musste in einer bestimmten Zeit. Und ich habe dann auch wirklich trainiert, bin dann jeden Tag auf die Aschebahn und habe da meine Runden gedreht und habe meine Zeiten verbessert und so, dass ich dann auch dort angenommen worden wäre. Und ich habe es dann auch geschafft. Und als die Zeit des Vorstellungsgesprächs dann kam, bin ich dann rübergefahren nach West-Berlin und habe dann mein Vorstellungsgespräch dort gehabt und meine Einstellungstests. Das Vorstellungsgespräch verlief super. Die Sporttests verliefen gut. Das war überhaupt kein Thema gewesen. Die Gesundheitsprüfung durchgerasselt. Und da brach für mich eine Welt zusammen. Zuerst wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Aber dazu muss man sagen, das kam daher, weil ich 10 Jahre vorher, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Grundschule, hatte ich einen Unfall auf dem Schulhof. Irgendein Junge hatte mich geschubst, ich bin ganz unglücklich aufgekommen, voll auf die Kniescheibe ist gesplittert damals. Und da kam noch Nachwirkungen, die sich bis zu meinem 18. Lebensjahr durchgewirkt hatten. Und aus diesem Grund haben die mich bei der Polizei nicht angenommen. Ich bin also durch die Gesundheitsprüfung durchgefallen. Und ich bin dann noch so ein bisschen in Berlin da rumgestromert und habe mich dann irgendwann in den Zug gesetzt, Berlin, Hannover, Hannover, Bremen, und war völlig orientierungslos. Ich wusste wirklich nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte relativ wenig Selbstachtung. Ich hatte kaum Plan, wo die Zukunft hingehen sollte. Und ich war entsetzt über die Gegenwart. Ausbildung abgebrochen, keine Perspektive auf einen neuen Job, das, was du dir wirklich vorgestellt hättest, was du gern gemacht hättest, das hat sich gerade in Luft aufgelöst. Ich wusste wirklich nicht, was kommen sollte. Und ich war wirklich entsetzt. Und als ich dann so im Zug saß, und es war dann schon dunkel draußen, ich war dann in Hannover umgestiegen und dann den Zug nach Bremen umgestiegen. Und als ich dann da allein so im Abteil saß, da habe ich geweint. Mhm. Genau. Also da wusste ich nicht mehr weiter. Ja, und dann kam etwas, was ich nicht anders beschreiben kann als das Einwirken Gottes. Also heute, wenn ich darüber nachdenke und mich daran erinnere, dann ist das für mich meine Bekehrungsgeschichte. Weil in diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich orientierungslos war, 18 Jahre alt, keine Perspektive, da hörte ich plötzlich eine Stimme in meinem Geist. Und diese Stimme sagte, Henning, liebst du mich? Und ich wusste erstmal nicht, wie ich auf diese Stimme antworten sollte oder was ich sagen sollte. Ich wusste aber, wer das war. Nämlich der Gott meiner Kindheit. Aber ich habe halt gezögert und deswegen hat die Stimme mich nochmal gefragt, Henning, wärst du denn traurig, wenn ich nicht mehr da wäre in deinem Leben? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, ich wäre sehr traurig, wenn du nicht mehr da wärst in meinem Leben. Und dann hat die Stimme gesagt, dann wirst du mein Sohn sein. Und ich konnte damit nichts anfangen. Aber zu diesem Zeitpunkt war das so, dass mich das unglaublich befreit hat. Also, dass mir das eine Last von der Schulter genommen hat. So ein kleines Stückchen Hoffnung gegeben hat, auch wenn ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Aber es kam so, dass eine Woche später mich die Missionare wieder anriefen, weil sie durch ihr Area-Book durchgegangen sind und da wohl meinen Namen gefunden haben. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und zu diesem Zeitpunkt waren dann alle Bedenken ausgeräumt. Überhaupt kein Problem mehr.
Das heißt, das Thema Zehnten, Worte Weisheit...
War völlig weg.
Hat dich nicht mehr beschäftigt?
Null.
Ja. Aufgrund des Erlebnisses?
Nein, war einfach kein Thema mehr für mich.
Okay.
Weil ich war so weit am Boden angekommen und dann kam dieser kleine Hoffnungsschimmer, dieser Ausblick, ja, den ich als Zeichen und Wirken Gottes empfand. Und dann kamen die Missionare, haben mich angesprochen und dann war das für mich die Antwort. Das war der Weg.
Das war der Weg.
Und das war für mich völlig klar.
Und dann bist du getauft worden. Relativ
dann,
schnell.
Dann, oder? Richtig, genau. Dann sind wir die 6 Diskussionen durchgegangen und dann war alles super und ich habe mich taufen lassen. Und zwar am 3. September 1989. Mein ursprüngliches Taufdatum wäre gewesen Ostersonntag 1989.
Also quasi ein halbes Jahr später.
Ein halbes Jahr später habe ich mich dann taufen lassen, ja.
Okay.
Also nach dem ersten Treffen.
Mhm. Wie war dann so die Anfangszeit in der Kirche?
Ja, das war dann sofort, also von 0 auf 100, ja, und zwar mit quietschenden Reifen. Das war so, das ging so ab. Also nach 3 Sonntagen kam ich dann plötzlich nach Hause und erzählte dann völlig begeistert meinen Eltern, boah, ich habe jetzt das Priestertum, ich bin jetzt Priester im aaronischen Priestertum und ich habe jetzt die Vollmacht des Dienstes von Engeln und ich kann jetzt das Abendmahl segnen, ich kann taufen. Und dann kam ich da nach Hause und habe dann erzählt und so. Und die dachten wahrscheinlich, ich habe voll an einer Waffel.
Haben deine Eltern das denn versucht, dir auszureden oder irgendwie Einfluss zu nehmen oder war das denen relativ egal?
Nein, meine Eltern waren also schon extrem liberal. Also sie haben uns da schon unseren Weg gelassen, aber waren natürlich der Meinung, dass ich irgendwie den Schuss nicht gehört habe. Das ist klar. Aber ausreden wollten sie mir das auch nicht. Sie waren halt nur entsetzt.
Okay.
Und da ich sowieso schon in der Achtung meiner Eltern relativ tief gesunken war, ist klar, ich hatte eine sehr bewegte Jugend. Ich habe auch viel Mist gebaut in der Jugend, keine Frage. Wäre fast mal von der Schule geflogen, habe eine Mofa geklaut. Also solche Sachen. Also ich war kein guter Jugendlicher, ja. Bewegte Kindheit gehabt. Und als meine Eltern dann mit dieser Situation konfrontiert waren, wussten sie gar nicht, wie sie damit umgehen wollten. Sie haben bloß gehofft, dass das irgendwann vorbeigehen würde. Aber okay, das war mehr so eine Art muffelige Billigung der Situation. Das war nicht ein liebevolles Sich-Kümmern oder so, sondern das war bloß ein, meine Güte, wann ist der Scheiß endlich vorbei.
Hat denn dir die Kirche geholfen, dich dann zu fokussieren in deinem Leben, was du jetzt auch beruflich machen möchtest oder was du mit deinem Leben anfangen möchtest? Also hat das dir so ein bisschen Halt gegeben?
Beruflich nicht, aber menschlich natürlich sehr.
Okay. Ja. Einfach sozial, wegen sozialen Kontakten, oder?
Das hat meine Persönlichkeit umgekrempelt, komplett. Das war eine, wie man es im Englischen sagt, auf neuchristlich, eine Born-Again-Erfahrung, die ich hatte. Das war eine so drastische Veränderung all dessen, was ich für wahr und für falsch, für moralisch richtig und für moralisch weniger richtig hielt. Das war extrem nachhaltig. Und das trägt sich auch bis heute durch. Das war eine echte Born-Again-Erfahrung.
Was sind so ganz einschneidende Sachen, wenn du sagst, dass das bis heute durchträgt?
Kann ich dir nicht sagen, kann ich dir nicht beantworten. Was einschneidendes, einfach die Tatsache, dass Gott ist in mein Leben getreten. Gott hat mein Leben erneuert damals. Und das hat sich fortgesetzt. Und dementsprechend war ich auch der super 150-prozentige Mormone damals, dann gleich zu Anfang. Ich habe das neue Wissen, die neue Lehre extremst aufgesogen. Mhm. Ich wusste, dass die wahre Kirche ist. Aber mehr aus Prinzip. Nicht, weil ich mich hingekniet hätte und wirklich durch den Heiligen Geist eine Antwort bekommen hätte, dass das Buch Mormon speziell wahr ist, dass die Priestertumswiederherstellung speziell wahr ist und warum. Diese Dinge gar nicht mal. Sondern einfach aufgrund der Umwälzung meines Lebens ich weiß, die Kirche ist wahr, damals das Thema, dass ich...
Also es ist mehr, dass quasi Gott in Gestalt der Kirche in dein Leben getreten ist.
Ja, genau.
Okay. Mhm. Du das dementsprechend natürlich auch voll umarmt hast.
Voll, genau.
Okay.
Dass da in meinem Hinterkopf trotzdem Zweifel waren, das wusste ich, unbewusst, aber ich konnte es trotzdem nicht einordnen oder irgendwie diese beiden Welten miteinander verbinden. Du hast letztes Mal von dieser kognitiven Dissonanz gesprochen. Diese kognitive Dissonanz sagt ja, dass dein Herz und dein Verstand unterschiedliche Wege gehen. Oder dass sogar der eine Teil deines Verstandes mit dem anderen Teil deines Verstandes nicht einhergeht. Dass da irgendwie so eine Dissonanz, also so ein Konflikt da ist.
Mhm.
Ja, und das hatte ich, das konnte ich nur verdrängen. Also diese Frage, hat Joseph Smith wirklich Gott, den Vater und Jesus Christus gesehen? Hat er wirklich das Buch Maumann von Platten übersetzt, sind wirklich Petrus, Jakobus und Johannes erschienen und haben Oliver Cowdery und Joseph Smith das melchisedekische Priestertum übertragen.
Die waren wahrscheinlich eher zweitrangig jetzt am Anfang.
Diese Fragen hatte ich und ich hatte halt meine Bedenken, aber ich konnte sie nicht irgendwie zulassen, ja. Auch wenn ich sie trotzdem hatte.
Ja. Hast du dich dann gleich als nächstes auf Mission vorbereitet?
Absolut, war sofort
das Ding. Dein nächstes Ziel?
Genau, ich war ja auch super in der Target Group davon, also ich war 18 Jahre alt, ich war ein junger, würdiger Priestertumsträger, let's go. Absolut, klar.
War das schon gleich nach deiner Bekehrung auch so ein Fokuspunkt?
Okay. Sofort. Das ging schon relativ schnell los. Ich konnte es nicht abwarten, bis ich den patriarchalischen Segen bekam. Ich konnte es nicht abwarten, bis ich das melchisedekische Priestertum bekam und eingesetzt wurde. Also all diese Karriereleiter im Mormonismus, die wollte ich erklimmen und zwar mit vollen Zügen.
Hattest du Freunde noch außerhalb der Kirche
oder ja,
hast du relativ einen Cut gemacht?
Nee, Cut nicht. Ich hatte diese Freunde außerhalb der Kirche, aber die habe ich natürlich ziemlich irritiert, wie man sich vorstellen kann. Ein guter Freund von mir, der Jens, der hat sich dann sogar auch taufen lassen und ist mir da den Weg gefolgt. Allerdings nicht lange. Der hatte dann viel zu viel mit sich selbst zu tun und seinen eigenen extremen Schuldgefühlen und auch mit seiner psychischen Krankheit, die er hatte, und emotionale Instabilität, dass er da auch keinen Boden für eine geistig gesunde Umgebung da fand. Und der ist dann auch aus der Kirche ausgetreten, irgendwann mal wieder, aber dann viele Jahre später und war lange Zeit inaktiv.
Okay.
Ja, aber ich habe natürlich meine Freunde extrem irritiert. Weil mit mir konnte man Spaß haben, mit mir konnte man Party machen, ja, durchtanzen die ganze Nacht und so. Und plötzlich kein Alkohol mehr. Extrem kalkulierter Umgang mit den Dingen, die ich früher selbstständig genommen habe, über andere Leute lästern und Spaß haben und mit Frauen rumknutschen und so und die Sachen, das war natürlich jetzt plötzlich voll weg vom Fenster. Ja. Ich meine, ich habe regelmäßig gefastet, auch außer der Reihe, und wenn ich das da mal vergessen habe, ja, dann habe ich mir den Finger in den Hals gesteckt und das wieder ausgebrochen. Einfach war ich da, also so war ich drauf.
Ja. Ja. Mission, da kam ja deine Mission.
Und ja, genau.
Deine Berufung, wo bist du hingegangen und was waren deine Gefühle?
Also ich habe, wie gesagt, ich habe mich auf Mission vorbereitet, beruflich hatte ich noch keine Orientierung. Ich habe erstmal höhere Handelsschule gemacht, weil irgendwas musste er machen. Ich war trotzdem nicht besonders gut in der höheren Handelsschule. Diesen Wandel dann im Kopf, den hat dann die Mission gebracht, dass man also auch wirklich sich mal anstrengen könnte in der Schule und mal lernen. Also so hundertprozentig habe ich mich dann doch nicht gewandelt, sag ich mal. Also höhere Handelsschule, das war auch ein ziemliches Fiasko. Aber nebenher habe ich dann trotzdem auch wieder auf dem Bau gearbeitet. Und zwar als im Straßenbau. Steine legen, Bordsteine pflastern, Bordsteine setzen, diese Sachen. Harte Arbeit. Mein Vater hat da seine Beziehung spielen lassen, hat bei einer Delmhorster Baufirma angerufen und dann bin ich daran gekommen, habe dann den Job gehabt. Harte Arbeit.
War das auch schon mit dem Sinn,
Geld zu verdienen für Mission. Alles richtig. Klar. Genau, Vorbereitung. Haben wir mit zwei Weisheitszähne wurden mir gezogen, weil das gehört irgendwie zum Programm. Toll. Ja. Genau, also das war alles dabei. Ja.
Okay, deine und Berufung.
Meine
bist
Berufung.
Du hingekommen?
So, dann kam also irgendwann die Zeit, meinen Brief abzuschicken ins Church Headquarter nach Salt Lake City.
Ja.
Und das dauerte ewig, bis dieser Brief zurückkam. Das hat also wirklich elendig lang gedauert. Aber irgendwann kam er dann. Und mein Vater kam dann. In einer benachbarten Baustelle war mein Vater Bauabrechner. Also das heißt, er kam dann quasi rüber und hat dann so gesagt, ah, Henning, da ist irgendein großer Umschlag gekommen aus Salt Lake City. Ich habe dir den da hingelegt und wenn du nach Hause kommst, dann liest du ihn halt. Und mein Herz ist so vor Freude in die Höhe gesprungen und ich habe gedacht, meine Güte, jetzt endlich ist der Brief da. Und ich ging dann nach Hause und ich bin, glaube ich, noch nie so schnell mit dem Fahrrad gefahren und bin dann nach Hause gestürmt mit dem Fahrrad und hoch auf mein Zimmer, Brief aufgemacht und da stand es dann auch. Auf Knien habe ich meinen Brief aufgemacht Und da stand dann irgendwas von Rochester. Rochester. Dann habe ich aber weitergelesen. New York Rochester Mission. Vereinigte Staaten von Amerika. Und da würde ich hingehen. Und das war etwas, da war ich so begeistert. Da haben sich für mich so viele Dinge dann auch geklärt irgendwie. Dieser Wunsch, mein ganzes Leben lang mal nach Amerika zu gehen und so, das wurde darin irgendwie erfüllt. Die Kirche gab mir das. Mhm. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, vor Glück einfach nach Amerika gehen zu können auf Mission. Genau, so war das.
Wie würdest du deine Mission insgesamt beschreiben, wenn du sie einfach mal zusammenfassen solltest?
Also nicht als best 2 years of my life auf jeden Fall. Wenn du jetzt den, okay. Jetzt machen wir einen klaren Bruch in der Stimmung irgendwie. Also okay. Ich erzähle voller Begeisterung von meinem ersten Jahr als Mitglied. Wenn du mich jetzt fragst, wie meine Mission war, dann war das extremst ambivalent. Okay. Geprägt von Schuldgefühlen, Rebellion, also unbeabsichtigte Rebellion im Grunde, zerstörten Hoffnungen. Also da ist extrem viel Ambivalenz dabei. Auch wunderbare Sachen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es ist einfach, ich meine, klar, best 2 years, das ist immer so ganz, ganz schwierig.
Nein, das war es nicht.
Höhen und Tiefen oder würdest du sagen, war es mehr Tiefen?
Nee, ein Schock.
Ein Schock insgesamt, okay. Mm. Woher kam der Schock?
Woher kam der Schock?
Oder von was warst du?
Ich habe andere Missionare kennengelernt in Deutschland. Die Missionare, die ich kannte, wenn die Mist gebaut haben oder rebelliert haben, dann war das auf extrem zivilem Niveau.
Okay.
Die Missionare, die ich kannte, waren die besten Menschen, die ich je getroffen habe aus Deutschland. Mhm, die amerikanischen Missionare, die in Deutschland waren, waren die besten Menschen, die ich je getroffen hatte. Und so wollte ich auch sein.
Ja.
Mit Perspektive, mit Hoffnung, mit einem klaren Plan. Und als ich dann nach Amerika auf Mission kam, da war das eine völlig andere Missionskultur, die ich dort vorfand. Man muss sich das ja vorstellen. US-amerikanische Missionare kommen nach Deutschland in ein fremdes Feld, sind zumindest nicht mehr in ihrer Komfortzone, sondern kommen in eine neue Kultur und haben etwas, an dem sie sich orientieren können, nämlich das Missionsprogramm, das Weiße Handbuch, an diesen Regeln, an denen sie sich orientieren können, einen Missionspräsidenten, den sie im Rat fragen können, dann gehen sie raus und bekehren die Deutschen.
Mhm.
Das war aber in Amerika anders.
Aber da gab es auch die Regeln und das Handbuch und
ein Programm. Ja, richtig, genau. Und amerikanische Missionare, die in Amerika bleiben. Es gab nur sehr wenig Ausländer. Mal war einer aus Mexiko, mal war einer aus Kanada, mal war einer aus Deutschland, so wie ich. Aber in der Regel waren das doch US-amerikanische Missionare, die in Amerika blieben.
Okay.
Meine Mission umfasste das Gebiet von New York Upstate, ohne die Stadt New York City, und ein kleines Stückchen von North Pennsylvania.
Mhm.
Jetzt muss ich dazu sagen, früher hieß diese Mission nicht New York Rochester, sondern früher, vor meiner Mission, hieß diese Mission die Cradle of the Restoration, die Wiege der Wiederherstellung. Warum? Weil du findest dort Fayette, du findest dort Palmyra, du findest dort den Hügel Cumorah, du findest dort den Susquehanna Fluss, der dort durchläuft, die Finger Lakes, wo die ersten Taufen der Kirche stattgefunden haben. Das sind die Orte, die du da hast. Der Heilige Hain, Joseph Smith Home.
Hast du diese Orte auch besucht?
Diese Orte habe ich besucht, ja, richtig. Also ich ging dann ja erst einmal nicht nach New York, sondern ich ging dann ja erst einmal ins MTC, genau. Ins Missionary Training Center in Provo, Utah. Teil des Campus von der Brigham Young Universität. Und wenn du dann dort stehst und vor dem Eingang stehst und zu den Bergen schaust, dann guckst du nach rechts. Also quasi nach, das müsste dann in südliche Richtung sein. Mhm. Und siehst dort ein riesengroßes Y, also ein Y, auf dem Gebirgshang.
Mhm.
Extremst beeindruckend, die Rocky Mountains zu sehen und dort im MTC zu sein. Und man muss sich das so vorstellen, Generalautoritäten sind da, Apostel sind da. Nicht nur ein Apostel mal, sondern die sind ständig da und geben da ihre Devotionals, also ihre Andachten.
War das für dich eine geistige Zeit im MTC?
Extremst geistig, ja. Extremst geistig, anspruchsvoll, geistig, begeisterungsfähig. Okay. Kannst du dir das vorstellen? 3000 Missionare, die zusammen singen, Because I have been given much. Weil mir so viel gegeben ist. Und das hat mir aus dem Herzen gesprochen. Das war der absolute Knaller.
Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich war ja auch im Provo im MTC. Insofern.
Okay, du weißt es, du kennst es.
Ich weiß, wovon du sprichst.
Also, und da waren auch deutsche Missionare. Aus irgendeinem Grund waren wir in irgendeinem Distrikt mit einem tonganesischen Namen. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Damals fiel mir dann allerdings gar nicht so auf, dass mein Zweitpräsident extremst kaltherziger Typ war.
Okay.
Dass manchmal die MTC-Lehrer, Sprachlehrer oder diejenigen, die uns das Verpflichtungsmuster beibrachten und so die Grundlagen des Missionars Handwerkszeugs beibrachten, dass das Leute waren, die absolut ihre eigene versteckte Agenda hatten. Ja. Und die natürlich, wie soll ich sagen, theologisch gleichgeschaltet da eine Botschaft kommunizieren wollten. Weil die haben natürlich auch schon viel Mist gesehen dort. Und auch ich habe in meiner Zeit dort, in den 3 Wochen, die ich da war, auch Missionare getroffen, die waren nicht morgens um 6 Uhr wach. Ja. Die haben gepennt bis um 8:30 oder so. Tonganesen oder Leute aus den Staaten oder so, die ein ganz anderes Verständnis von der Kirche hatten.
Aber hat es dir geholfen, dich auf deine Mission vorzubereiten? Hast du das Gefühl, dass du da richtig vorbereitet wirst, auch nochmal so einen geistigen Boost kriegst?
Ja, absolut. Man wurde natürlich voll reingepeitscht, ist ja klar, natürlich. Also positiv. Da extrem,
du bist voll motiviert quasi in dein Missionsfeld angekommen.
Du wirst aus dem Köcher auf die Sehne gelegt und wirst abgeschossen. Ja, super. Und so geht das ab da.
Und dann kommst du an.
Full Power, ja.
Auf Mission. Du hast ja schon gesagt, das war jetzt vom Prinzip her, war deine Mission ja eher eine Enttäuschung, ein kleiner Kulturschock.
Ja, genau.
Hattest du denn die Gelegenheit, aufgrund der Kirchenhistorie, die da ja um dich war, nochmal mehr dich auch mit der Kirchenhistorie zu beschäftigen, dein Zeugnis von Joseph Smith zu stärken? Hattest du da besondere Erlebnisse oder Möglichkeiten?
Nein, du meinst auf Mission selbst?
Ja, auf Mission. Auf Mission, in dem Gebiet dort.
Oh, okay. Also nach 3 Wochen ging es dann ins Gebiet. Und mir war noch schlecht vom Flug. Und der Missionspräsident, ganz netter Kerl, zusammen mit seiner Frau, eben kurz einen Abstecher gemacht ins Missionsheim. Und dann gleich auf den Bus, alle Neuankömmlinge und rüber zum Heiligen Hain. In der Nähe von Rochester, ist ja nicht allzu weit weg, klar, vielleicht eine Dreiviertelstunde Fahrt oder sowas mit dem Bus und dann hier, Plastiktüte, geh rüber, such den Baum, bete. Also so war das irgendwie.
Okay.
Das war also ziemlich, ziemlich strange. Ja. Mhm. Und ich habe dann diese Zweifel, die mir durchaus bekannt waren, die habe ich dann. Den bin ich dann begegnet, diesen Zweifel nochmal wieder. Und ich habe dann irgendwo einen Baum gefunden, weil das war ja schon Dezember. Also da war vorher auch schon ein bisschen Schnee gefallen wohl. Und es war nass, das war kalt. Und ich war da in diesem Heiligen Hain auf irgendeinem Hügel an irgendeinem Baum und habe dann auf dieser Plastiktüte da gekniet und gebetet. Herr, ist das wirklich? Bist du hier, Joseph Smith, erschienen? Herr? Und da kam keine Antwort, nichts. Also ich habe das wirklich, und dann intensiver noch gebetet. Und ich wollte es echt wissen. Also ich habe es nochmal wirklich voll reingelegt. Ja. Aber da kam dann auch keine Antwort. Und mir war immer noch schlecht vom Flug. Und ich bin dann irgendwann wieder zurück. Und dann sind wir dann ins Missionsheim gefahren. Und ich wurde dann meinem Trainer zugewiesen.
Hatten denn andere der Missionare da besondere Erlebnisse? Habt ihr euch darüber ausgetauscht? War das überhaupt ein Thema?
Ich weiß nicht von einem Missionar, der im Heiligen Hain ein besonderes Erlebnis gehabt hätte.
Okay, also nicht so.
Aber es mag sicherlich, es mag Missionare gegeben haben, die solche Erlebnisse hatten. Aber wir sind später auch, nicht immer wieder, aber schon auch mal wieder zurückgefahren zum Heiligen Hain, haben Untersucher da mitgebracht, haben denen das Joseph Smith Home gezeigt und so. Und das war schon Thema, da nach Palmyra hochzufahren und Missionare dahin zu bringen. Und da konnte man auch hin, selbst wenn es hieß, die Zone zu verlassen, mit besonderer Erlaubnis des Missionspräsidenten, konnte man Missionare dort hochfahren und da Untersucher da auch diese Church Historical Sites dann zeigen.
Deine Mission jetzt als Schock beschrieben, aber würdest du trotzdem sagen, dass deine Mission erfolgreich war? Hattest du Leute, die du belehrt hast? Hattest du Möglichkeiten, das Evangelium zu teilen, wo du dann auch Kraft draus geschöpft hast?
Also aus der Arbeit selbst konnte ich Kraft schöpfen. Wenn ich wirklich hart gearbeitet habe, dann war das das Pflaster auf meiner Seele der immerwährenden Schuldgefühle.
Okay.
Und dann dann ging es mir auch gut. Dann hatte ich auch geistige Erlebnisse. Nach 9 Monaten wurde ich als Distriktsleiter berufen und diese Berufung hielt ich dann auch bis zum Schluss.
Okay.
Ich muss noch ein bisschen früher anfangen. Der erste Schock, den ich erlebt hatte, war der, dass wir Missionare hatten, die überhaupt nicht gearbeitet haben. Null. Die nur Basketball, American Football, Party machen, Spaß haben und so im Kopf hatten. Da kam ich echt nicht drauf klar. Null drauf klar. Dann hatte ich Gerüchte gehört von Missionaren, die nach Hause geschickt worden waren, weil sie mit irgendwelchen Frauen geschlafen hatten, teilweise auch Sex hatten oder irgendwelche immoralischen Beziehungen hatten, wie ich das damals empfand, mit anderen Missionarinnen auch oder so, die nach Hause geschickt worden waren. Es gab selbst Gerüchte von Leuten, die zu Hause in ihrer Missionswohnung Drogen angebaut haben und so Sachen. Also völlig durchgeknallte Storys halt, ja. Und dann kommst du als junger Bekehrter, man darf ja nicht vergessen, ich bin ja mit 14 Monaten bin ich auf Mission gegangen. 14 Klar, Monaten Mitgliedschaft.
Hat auch ein idealistisches Weltbild.
Voll, natürlich, ja. Ja, genau. Da gehe ich auf Mission und erlebe das. Und ich denke mir natürlich, nee, oder?
Hast du denn mit deinem Missionspräsident darüber gesprochen? Oder wusste er das? Inwieweit hat er das mitbekommen?
Ich war natürlich erst einmal völlig entgeistert. Also das hat keine paar Wochen gedauert und ich war erstmal völlig entsetzt. Und im Grunde genommen hatte ich einen guten, jetzt nach den heutigen Maßstäben gesehen, hatte ich einen guten Trainer. Okay. Aber für mich war der damals nicht gut genug. Mhm. Weniger als gut. Und ich hätte mir mehr davon ihm gewünscht. Und ich hätte mir mehr Fokus gewünscht und mehr hundertprozentiges Befolgen der Regeln und so. Und der hat mir mal so ganz unglaublich den Kopf gewaschen. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich konnte zu diesem Zeitpunkt einfach auch noch nicht so richtig gut Englisch. Ich hatte nur das Schulenglisch und das war mehr Radebrechen.
Aber wie hat er dir den Kopf gewaschen? Also er ist zurechtgewiesen in deinem 150-prozentigen Dasein.
Ja, richtig, genau, das hat er schon. Also wir hatten zum Beispiel die Walkers belehrt, die Walkers aus Batavia, New York, die hatten wir belehrt. Und das war eine wunderbare Familie. Ewige Untersucher irgendwo, aber eine wunderbare Familie. Methodisten. Gläubige, aktive Methodisten, die wir versuchten, von der Wahrheit des mormonischen Evangeliums zu überzeugen, durch immer wieder neue Anläufe da, die Missionsdiskussionen da als Mittel zum Glück zu präsentieren. Und die waren sehr nett und sozial auch engagiert uns gegenüber. Also die haben uns auch in ihr Herz gelassen. Aber wir kamen nur bis zu einer bestimmten Ebene, weil dann kamen natürlich auch kritische Fragen. Ja? Wie zum Beispiel, viel Ehe, wie läuft denn das dann? Also der Mann darf also mehrere Frauen heiraten im nächsten Leben. Okay, das macht er jetzt nicht mehr, aber im nächsten Leben. Aber was ist denn mit der Frau? Kriegt die auch mehrere Männer? Und so. Und dann waren dann so, das waren so die Fragen, auf die wir natürlich null Antwort hatten. Und das war natürlich dann auch ziemlich peinlich. Und das war dann auch so empfunden worden als ziemlich peinlich. Aber wir hatten es trotzdem geschafft, die jetzt dazu zu verpflichten, da nochmal die Missionsdiskussion sich anzuhören und so. Aber es war halt schon 9:30. Also mussten wir natürlich schon längst nach Hause fahren, weil Missionsregel und so. Ne? Und ich dann schon so, Elder, wir müssen los. So, ne? Das geht nicht. Und dann, als wir dann raus waren, hat er noch weitergemacht. Und als wir dann raus waren, hat er mich also sowas von zusammengepfiffen, dass er, seit er hier in Batavia ist, hat er versucht, die dazu zu kriegen, dass sie den Missionsdiskussionen endlich nehmen. Und jetzt machen sie das. Und du kommst mir hier mit so einem Mist jetzt an. Das gibt es ja wohl gar nicht, oder was?
Okay.
Und das war für mich natürlich völlig nicht nachvollziehbar, dass er jetzt so reagierte. Jetzt im Nachhinein sage ich natürlich, komm, soll das. Ja.
Wäre ja eigentlich der Fokus gewesen. Aber er kann
ja nicht genau,
nachvollziehen. Absolut, kann mich absolut genau. Nachvollziehen.
Ja. Okay, also das waren
deine ganze Mission jetzt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon weitergehen sollen, aber ich denke, du hast das ganz gut beschrieben, was dich da bewegt und getrieben hat.
Mhm.
Die Mission geht ja irgendwann zu Ende. Warst du dann froh, als es vorbei war? Oder hast du das Gefühl, dass du eigentlich noch nicht so gerne gehen möchtest? Das ist ja immer so. Es gibt Missionare, die sind froh, wenn es jetzt vorbei ist, gehen nach Hause. Es gibt Leute, die wollen eigentlich immer auf Mission bleiben. Zu welcher Kategorie?
Nein, also ich habe wirklich mit blutigen Fingernägeln habe ich versucht, mich an dem letzten Tag der Mission noch festzukrallen. Ja, also ich habe wirklich versucht, alles rauszuholen, was noch ging. Weil die Mission hat mich ehrlich gesagt überfordert damals. Mhm. Weil die mormonische Erfahrung insgesamt war noch sehr jung und sehr frisch. Und ich war nicht darauf vorbereitet, es mit einer mormonischen Kultur zu tun zu bekommen, die alles andere war als ein völlig Überzeugtsein von allem, was die mormonische Lehre eigentlich bietet. Das heißt, ich war von dieser Situation im Grunde überfordert, auf Missionare zu stoßen, für die Mormonismus eher ein kulturelles Leben war, denn eine absolut herzensaufrichtige Überzeugung. Und die hatten keinen Bock zu arbeiten. Also ich hatte Missionare, mit denen konnte ich arbeiten, aber die waren in der Minderzahl. In der Mehrzahl waren eigentlich Missionare, mit denen man nur begrenzt oder teilweise gar nicht arbeiten konnte. Und ich kam damit nicht mehr zurecht. Also ich war aber nicht derjenige Missionar, der jetzt seinen Mitarbeiterkollegen jetzt zur Arbeit getrieben hätte oder rumgenörgelt hätte oder sowas, sondern ich war einfach nur extremst schuldgefühlsbeladen. Die Schuldgefühle waren extrem. Und das führte zu so einer, zu so einem fast schizophrenen Missionsleben. Ich konnte nicht gehorsam sein, also war ich es dann auch nicht und habe also auch Mist gebaut, hatte aber dafür extreme Schuldgefühle. Und wenn ich arbeiten konnte, dann habe ich versucht, durch harte Arbeit da mein Verhältnis zu Gott wieder richtig zu stellen.
Und es wieder gut zu machen?
Ja, richtig.
Also immer, wenn du hart gearbeitet hast, hattest du das Gefühl, dass diese Schuldgefühle auch weg waren?
Dann hatte ich das Gefühl, dass diese Schuldgefühle zumindest besänftigt waren. Das war wie so eine Art, ja. Ich arbeite für das Pflaster auf meiner unerlösten Seele.
Aber war das auch einer der Gründe, warum du so ungern von Mission wieder nach Hause gehen wolltest, weil du das Gefühl hattest, ich habe es eigentlich noch nicht voll gemacht, das ich alles, was nicht, ich machen wollte?
Genau, oder? Richtig, das stimmt. Ich wollte echt wirklich schlechtes Karma abbrennen, ja.
Oder war es auch das, dieses berühmte, ich weiß gar nicht, was ich danach machen soll? Das haben ja auch einige Missionare.
Also die berufliche Perspektive, die kam nicht, die setzte nicht ein.
Also nicht, dass du dir auf Mission schon Gedanken darüber gemacht
hast? Ja doch, da hatte ich auf jeden Fall, aber ich kam zu keinem Schluss.
Also wusstest nicht eigentlich, was du machen solltest danach.
Also aber irgendwann
gab es ja ein Ende.
Weil das mir nicht möglich schien. Mhm. Das Einzige, was ich wirklich gewünscht hätte, wäre, nach Amerika zurückzugehen, aufs College zu gehen und hier irgendwas Geisteswissenschaftliches zu studieren. Mhm. Aber ich hatte halt keine High School Graduation in dem Sinne, weil das High School Graduation für Amerika heißt Abitur und nicht Realschulabschluss. Mhm. Ich hatte keinen ACT oder SAT-Test gemacht. TOEFL-Test hätte ich noch machen können, also diese Englisch als Fremdsprache-Test, den man da machen kann, der einen qualifiziert, auf amerikanische Universitäten zu gehen. Den hätte ich machen können, aber ich wusste auch, die Bundeswehrzeit kommt noch. Das heißt, unmittelbar an meine Missionszeit hätte ich dann in die Marine einberufen werden müssen. Irgendwie Nachschubbataillon, Marine der Bundeswehr, keine Ahnung.
Du warst vorher einfach zurückgestellt worden?
Und warst ich war vorher zurückgestellt worden und dann kam die Einberufung und dann hätte ich dann direkt, also 3 Wochen nach meiner Mission, nach Missionsende hätte ich dann hingehen müssen. Und ich hatte die Wahl, gehst du 2 Wochen vorher oder gehst du 2 Wochen nach quasi formellem Missionsende und ich ging natürlich 2 Wochen nach formellem Missionsende.
Also dann von Mission nach, bis zum Ende
von Amerika nach Hause, ja. Okay. Und dieser Heimflug war so, empfand ich als so traurig und ich habe Amerika geliebt. Die Menschen geliebt. Denn die Natürlichkeit des Umgangs, das war extremst, und das war wie wenn man mir den Arm abschneidet und ich müsste dazu Ja sagen. Man hätte keine Wahl. Also so hat sich das angefühlt. Ich wollte echt da bleiben. Das war wie wenn man mir einen Teil abschneidet.
Und dann kam auch relativ im Anschluss dann kam die Bundeswehr.
Dann kam mein Verweigerungsersuchen. Ja, genau. Dann habe ich erstmal den Schwertern zu Flugscharen Brief geschrieben an das Kreiswehrersatzamt in Bremen.
Und Zivildienst gemacht.
Und dann auf den Zivildienst gewartet, ja, genau. Weil sowas passiert dann natürlich nicht sofort, sondern der Zivildienst, dann kam quasi die Einberufung dann zum Zivildienst und zwar 10 Monate später. Okay. Und das war ein Fehler.
Inwieweit ein Fehler?
Einfach weil du naja, schau, Zeit hattest. Ich hatte höhere Handelsschule gemacht vor Mission.
Ja.
Ich hatte 2 Jahre Missionsarbeit gemacht. Ich hatte ja eine Ausbildung geschmissen. Da ein Jahr verloren.
Ja.
Ich habe nochmal ein Jahr verloren, um auf den Zivildienst zu warten. Dann war der Zivildienst 15 Monate und nicht 12.
Genau.
Das heißt, da gingen richtig Jahre ins Land, die ich verbrannt habe, ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und Chantal habe ich dann geheiratet, als ich noch im Zivildienst war und sie in der Ausbildung.
Okay. Vielleicht ein kurzes Wort zu Chantal. Mhm. Sie ist ja Mitglied. Sie war damals übrigens auf Mission, als ich auch auf Mission war, hier in München.
Ja, ja. Genau. Ja.
Ihr habt euch ja in der Kirche kennengelernt, da in Bremen.
Ich habe sie belehrt, mitbelehrt. Genau. Ja. Ich war Pfarrmissionar, damals gab es das noch. Genau. Und ich war ein Joint Teach für die Missionare. Und einer der Missionare meinte noch so, hey Henning, she does not look bad for a black girl, meinte er so zu mir. Völlig rassistische Bemerkung, ja. Und, entsetzlich. Aber habe ich erstmal so zur Kenntnis genommen. Und dann sind wir hoch und dem war auch so. Chantal war wirklich bildschön. Ist sie auch heute noch.
Hast du denn damals, als du von Mission zurückgekommen bist, auch so im Hinterkopf gehabt, jetzt muss ich heiraten? Das steht jetzt kirchenmäßig auf dem Programm? Oder warst du da?
Als ich von Mission zurückkam?
Ja, ja, als du von Mission zurückkamst.
Ja, klar.
Okay, war quasi mit auf der Agenda. Jetzt gucke ich nach einer Frau.
Volles Programm.
Okay. War da Chantal schon, hatte die schon Kontakt?
Ja, wir hatten natürlich Kontakt insofern, als dass ich sie kannte. Also sie gehörte halt zu meinem Freundeskreis innerhalb der Kirche. Also wir haben schon eine sehr lebendige Gruppe damals gehabt, an jungen, alleinstehenden Erwachsenen. Mhm. Überhaupt so. Wir hatten Institutsklassen, zu denen wir dann immer alle gingen. Und die waren mittwochs, abends. Und Bischof Hopf hat damals die Institutsklassen belehrt. Super, ja, war ganz toll. Und wir hatten dann damals einen echt guten Zusammenhalt. Familienheimabende haben wir damals bei einer Familie gemacht, bei einem Ehepaar, die keine Kinder hatten. Und da war ein echt guter Zusammenhalt und wir waren eine Spitzenklicke.
Okay. Wenn du jetzt einfach mal die nächsten Jahre so ein bisschen dann zusammenfasst, um so einen Trend zu geben, wie würdest du diesen Abschnitt benennen oder bewerten, der dann folgte nach Mission? Also geistig, von einer geistigen Reise her.
Okay, also erst einmal kam eine ziemlich traumatische Zeit dann nach Mission. Also man könnte mit Fug und Recht behaupten, wenn es irgendjemand untersuchen würde oder so, das könnte man als Post-Mission-Trauma oder so könnte man das nennen. So war das auch. Also ich fiel wirklich in ein schwarzes Loch.
Okay.
Ich war orientierungslos. Und als ich dann mal von Missionaren gebeten wurde, dann den ersten Gedanken aus der ersten Diskussion auswendig daher zu zitieren, ich war dazu nicht in der Lage. Ich war einfach viel zu stark mit mir selbst beschäftigt und meiner eigenen Orientierung. Ich konnte es nicht.
Was hat dir geholfen, da rauszukommen?
Aus diesem Trauma?
Oder war es einfach die Zeit?
Die Zeit. Die Zeit brachte das einfach. Ich habe dann auch, irgendwann war ich dann auch in der Lage, dann auch mal auf ein Date zu gehen, auf Tagungen oder so, mich auch mal mit Mädchen einzulassen, sowas. Also das kam dann erst irgendwie. Ich war damals JAE-Repräsentant der Gemeinde Bremen und habe im Grunde genommen nichts gemacht in dieser Berufung. Ich war dazu wirklich nicht in der Lage. Als ich von Mission zurückkam, da fiel ich wirklich in ein Loch.
Wie viel Zeit nach Mission hast du dann geheiratet?
Geheiratet haben wir im Oktober 1994. Das waren also quasi fast 2 Jahre.
Fast 2 Jahre nach?
Ja, 1 Jahr, 9 Monate circa.
Wenn du ganz kurz den Hintergrund gibst, du hast dann ja eine Ausbildung gemacht. Du hast dann ja...
Eine kaufmännische Ausbildung, eine schulische Ausbildung gemacht, genau. Aha. Eine Fremdsprachenkorrespondentenausbildung habe ich gemacht dann in einem schulischen.
Genau.
Also Zivildienst ging dann irgendwann rum. Ich hatte auch eine Freundin. Aber irgendwie sind Chantal und ich uns immer näher gekommen. Chantal müsste nochmal ihre eigene Geschichte erzählen, weil das damit nochmal extrem viel zu tun hat. Aber eine Sache möchte ich dann doch erwähnen. Vor meiner Mission hatte ich ja schon den patriarchalischen Segen bekommen. Und Chantal hat mich so gefragt, ey, Henning, wie war denn der patriarchalische Segen? Wie war denn das und so? Erzähl doch mal. Hast doch versprochen, du wolltest da was draus erzählen. Und dann habe ich ihr was daraus erzählt, weil ich das... Eigentlich hat der Patriarch mich darum gebeten, nichts von meinem patriarchalischen Segen zu erzählen, außer denjenigen, die wirklich das lesen dürfen. Nämlich meine unmittelbare Familie. Leute, die Heiligkeit dieses patriarchalischen Segens auch schätzen können. Mhm. Und deswegen wollte ich eigentlich Chantal nichts davon erzählen, aber da ich ihr das versprochen hatte, tat ich das dann doch und habe ihr dann so ein paar Auszüge erzählt. Und ich habe ihr auch erzählt, ja, dass ich eines Tages dann in der Kirche heiraten würde und dass wir eine gute Ehe haben würden und dass sie treu im Glauben ist und dass wir zusammen Kinder in der Kirche haben würden und so weiter. Und was ich damals nicht wusste, ist, dass sie in diesem Moment traf sie der Schlag. Das ist etwas, was sie, da kam eine geistige Kraft, die unglaublich ihr in die Seele gedrungen ist. Und das wollte sie natürlich absolut nicht wahrhaben. Zu dem Zeitpunkt war sie auch, ich glaube, damals war sie noch mit Ralf zusammen und war verlobt quasi. Und dann hörte sie sowas und hat dann erstmal extrem irritiert reagiert und so kam das, also so hat sich das dann auch aufgelöst. Andere geistige Erlebnisse hatten wir zusammen nach meiner Mission. Ich habe dann irgendwann mal ich hatte zwei Träume, in denen sie vorkamen, die extremst symbolisch waren und geistig waren und lebendig waren. Und dieses Gefühl, wenn du einen Traum hast, in dem du viel Informationen bekommst, geistige Informationen, symbolische Dinge, Wasser, fließendes Wasser, weiß, hell, Licht und sowas. Und dann plötzlich mitten in der Nacht wachst du auf, hellwach, und dich durchfließt so ein Gefühl spiritueller Energie. Sowas hatte ich. Mhm. Und dann einmal in Bezug auf Chantal und einmal in Bezug auf etwas Geistiges, Weibliches. Mhm. Und das also war schon sehr, sehr kräftig. Mhm. Chantal hatte auch Erlebnisse. Also irgendwie führte das uns zusammen.
Okay.
Obwohl ich zu dem Zeitpunkt nach meiner Mission auch eine Freundin hatte. Das ging dann wieder auseinander, das hat dann nicht gepasst und so weiter. Aber Chantal und ich haben uns auch mehr angefreundet und haben immer mehr Zeit miteinander verbracht. Einfach, das kam so natürlich, dass wir halt einfach ja, das Bedürfnis hatten, uns zu sehen, ohne dass wir da schon einen Titel für hätten oder so.
Das dann habt ihr auch im Tempel geheiratet.
Ich habe dann irgendwann die Frage gestellt, ob sie mich heiraten möchte, und ja, wir haben im Tempel geheiratet.
Im Tempel geheiratet?
Genau. Ich habe sie dann durch den Vorhang geholt, okay. Und wir haben dann im Tempel geheiratet.
Schön. Ja. War das auch nochmal ein besonderes Erlebnis für euch?
Ja, natürlich war das ein besonderes Erlebnis für uns, das ist ganz klar. Absolut. Okay. Absolut, ja. Ja, ja. Vielleicht sollte ich in diesem Zusammenhang nochmal sagen, dass wir waren eine Woche bevor ich als Zweigpräsident des Zweiges Delmenhorst berufen worden bin, sind Chantal und ich zusammengekommen. Ich war vorher schon Gruppenleiter und dritter Ratgeber in der Bischofschaft von Bremen und Gruppenleiter von Delmenhorst. Mhm. Aber als Zweigpräsident berufen bin ich dann eine Woche, nachdem Chantal und ich zusammengekommen sind.
Da warst du also noch nicht verheiratet?
Nein. Danke für eure Zeit heute bei Mormon Stories. Die Musik kommt von den Saber Rattlers. Ihr könnt sie auf ihrer Website besuchen auf saber-rattlers.com. Das Logo für den Podcast wird netterweise zur Verfügung gestellt von studiocase.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Come, come, ye saints. No toil nor labor fear, but with joy.